Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Es gibt wirklich viele Krankenhausserien, aber es gibt nur eine, die nach 16 Jahren eine neue Staffel bekommt. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Das ist das Intro von Scrubs von damals, von 2001 und von heute. Nach 16 Jahren eine neue Staffel. Braucht es diese Fortsetzung? Bespreche ich gleich mit Comedy-Autor Stefan Stuckmann. Die aktuellen Vorwürfe von Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen beschäftigen viele Menschen und haben die Debatte über digitale Gewalt in Deutschland neu entfacht. Und im Zentrum steht da die Frage, inwieweit die Gesetze, die es schon gibt, überhaupt Phänomene wie Deepfakes, Fake-Accounts oder die Verbreitung von manipulierten Bildern überhaupt erfassen. Fernandes hat in Spanien Anzeige erstattet, weil dort die Rechtslage für Betroffene besser ist. Ein Blick nach Mexiko kann diese Debatte erweitern, denn dort entstand nach der Veröffentlichung eines intimen Videos ohne Zustimmung von der Aktivistin Olympia Corral Melo eine landesweite Bewegung. 2014 war das schon. Anne Demmer berichtet.
Nunca me gustó llamarme Olympia.
Eine Szene aus dem Dokumentarfilm Llamarse Olympia, zu Deutsch sich Olympia nennen. Olympia mochte ihren Namen nie, daraus macht sie keinen Hehl. 2014 verbreitete sich ein intimes Video der damals 18-jährigen Mexikanerin Olympia Corral Melo über WhatsApp und Facebook. Ihr damaliger Freund hatte es geteilt. Er selbst ist darauf nicht zu erkennen. Was folgte, war eine öffentliche Demütigung, für die es damals weder einen Namen noch ein Gesetz gab. Ich war für alle nichts anderes mehr als die Schlechte, die Nutte. Mein Name Olympia war nur noch verbunden mit einem Sexvideo, das alle geteilt haben. Ich erinnere mich noch an diesen dunkelsten Moment in meinem Leben. Ich bin morgens aufgestanden und dachte nur, hoffentlich sterbe ich heute. Erzählt sie im Interview mit einem lokalen mexikanischen Sender. Olympia überlebte und kämpfte. Sie vernetzte sich mit anderen Betroffenen, machte ihre Geschichte sichtbar und baute unermüdlich politischen Druck auf. 2018 stellte Puebla als erster Bundesstaat digitale sexualisierte Gewalt unter Strafe. 3 Jahre später trat das Gesetz schließlich auf Bundesebene in Kraft und trägt seitdem ihren Namen, das Ley Olympia. Im selben Jahr ernannte das Time Magazine Olympia Corral Melo zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt. Der Dokumentarfilm Llamarse Olympia der Regisseurin Indira Kato zeigt, was dieser Kampf für sie und ihre Mitstreiterinnen bedeutet. Oktober, 7 Uhr morgens. Ich höre Gemurmel und Gelächter. Niemand schaut mir ins Gesicht. So beginnt der Rap von Prania Esponda, einer Aktivistin aus Tlaxcala, die ebenfalls als Teenagerin Opfer digitaler Gewalt wurde. Ein Freund hatte intime Fotos von ihrem Handy gestohlen und verbreitet. Jahre später schrieb sie darüber einen Song und nahm ihn gemeinsam mit Olympia Corral Melo auf. Mi amor, no es tu culpa, mein Schatz, es war nicht deine Schuld, läuft heute in Schulen, Frauenhäusern und auf Protestmärschen. Der Titel ist auch das erste, was Olympia sich selbst beibringen musste, dass es nicht ihre Schuld war. Aus dem persönlichen Trauma wurde eine Bewegung. Doch die Bewegung fordert ihren Preis. Sie bekommt regelmäßig Hassbotschaften. Es gibt auch Momente im Dokumentarfilm, in denen sie völlig überfordert ist. Sie bekommt unzählige Nachrichten, auch von anderen Opfern digitaler Gewalt, die sie um Hilfe bitten. Abgesehen davon, dass es unmöglich ist, alle Nachrichten zu beantworten, kämpft sie natürlich auch mit dem eigenen Trauma, das immer wieder hochkommt. Erzählt die Dokumentarfilmerin gegenüber dem Radiosender La Hora Nacional. Das Ley Olympia definiert digitale Gewalt nun als eigenständiges Verbrechen. Doch ein Gesetz allein schützt noch nicht. In Mexiko bleiben rund 90% der Straftaten straflos. Nur ein Bruchteil der Fälle wird überhaupt verfolgt. Und noch weniger enden mit einem Urteil. Straflosigkeit ist die Regel, auch bei digitaler Gewalt.
Pero falta la responsabilidad.
Außerdem fehlt noch die Verantwortung eines wichtigen Akteurs, nämlich die digitalen Unternehmen, die digitalen Plattformen. Sie sind es, die verhindern sollten, dass solche Inhalte überhaupt hochgeladen werden. Auch wenn wir Fortschritte machen, es mangelt noch sehr stark an Bewusstsein für digitale Gewalt. Olympia Corral Melo kämpft weiter. Ihr Name steht heute für etwas, das lange gefehlt hat. Sichtbarkeit und zumindest ein Anfang von Gerechtigkeit.
Anne Demmer darüber, warum Mexiko schon einen Schritt weiter ist, was die Bekämpfung digitaler Gewalt angeht. Und in Deutschland hat Justizministerin Hubig angekündigt, ein geplantes Gesetz gegen digitale Gewalt zügig umzusetzen. Scrubs ist eine der prägenden TV-Serien der Nullerjahre, lief 2001 das ganze Millennial durch bis 2010 und die Krankenhaus-Comedy war ein Riesenerfolg und Scrubs gilt so als charakteristisch für die Millennial-Generation. Jetzt gibt es eine neue Staffel und zwar wirklich 16 Jahre später und zwar mit denselben Darstellern. Und aus den Scrubs, also den Anfängerärzten, sind richtig erfahrene Mediziner geworden. Was Scrubs damals ausgemacht hat, wie die Comedy-Serie gealtert ist und ob die neue Staffel an die alten Erfolge anschließen kann, bespreche ich mit Comedy-Autor Stefan Stuckmann, der Scrubs ja mit zwei Augen sieht. Einmal als Comedy-Autor, aber auch als Fan, Stefan. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Hallo.
Hallo. Du hast Scrubs damals in den 2000ern gesuchtet.
Ich habe das gesuchtet, wie man heute sagt. Ja, ich habe das sehr, sehr gerne geguckt und auch komplett von Anfang bis Ende, damals musste man ja auch wirklich warten, ne? Jede immer eine Woche warten, bis wir die neue Folge rauskamen. Das heißt, ich habe das wirklich jahrelang, monatelang mitgenommen.
War das noch eine Serie, die eigentlich richtig im Fernsehen lief damals noch?
Ja, klar. Das war komplett die Vor-Streaming-Zeit. Also NBC war das, glaube ich, und auch aufgehört hat es ja, glaube ich, 2010, ne? Also wirklich knapp bevor dann Netflix auch, ich weiß gar nicht, wann kam Netflix nach Deutschland, kurz darauf, glaube ich. Ja.
Also es war noch so ein Fernsehmoment, wo man sich vielleicht auch mit Freunden danach über die Serie noch unter was passiert ist und über unterhalten hat.
Und wirklich auch noch so diese 22 Folgen pro Staffel, was ja heute keiner mehr macht, weil dann können sie alle kaputt gehen, weil das so viel Arbeit ist. Ne? Ja. Aber damals tatsächlich diese 9 Staffeln, 22 bis 24 Folgen pro Jahr, also was wirklich, wirklich Arbeit ist. Da baut man eine Comedy-Fabrik quasi.
Ja, und wir können ja gleich mal auf die neue Staffel schauen. Erstmal nochmal zurück in die Nullerjahre. Was hat dich denn damals so fasziniert? Da warst du noch kein Comedy-Autor, oder?
Ich habe viel zu früh angefangen. 2004 bin ich Comedy-Autor geworden. Das heißt, ich hatte dann relativ schnell schon irgendwie so einen beruflichen Blick darauf.
Gab eine Überschneidung, okay.
Ja. Genau. Ich habe aber jetzt, also ich habe es wirklich, seitdem es vorbei war, also dann 15 Jahre nicht geguckt und dann jetzt als Vorbereitung nochmal reingeschaut und habe auch gemerkt, so, also jetzt sieht man es nochmal anders und jetzt sieht man Dinge, die man damals toll fand, aber man wusste damals gar nicht, warum man es toll fand. Also es waren vor allem zwei Dinge, die mich an Scrubs immer begeistert haben.
Ja, erklär uns mal den Witz, ja.
Ja. Also einmal tatsächlich sich so nah an Leid ranzutrauen als Comedy.
Also im Krankenhaus, dass auch Leute
wirklich
sterben.
Keine Angst vom Tod zu haben. Ja. Und das, also Comedy, gerade amerikanische Comedy, war sehr früh sehr innovativ. Also es gab schon die 70er Jahre, Mary Tyler Moore Show, eine der erfolgreichsten Sitcoms. Da ist die berühmteste Folge eine, wo jemand stirbt. Die ganze Folge spielt auf einer Beerdigung. So, ne? Oder eine von den Vorlagen von Scrubs war MASH, Militärkrankenhaus im Koreakrieg. Und auch eine direkte Beeinflussung von Scrubs. Und dann natürlich auch schon Tod, elementarer Bestandteil der Serie. Aber immer Sachen, also oft in Sitcoms, alle paar Jahre gab es mal eine traurige Folge, das war was Besonderes. Oder MASH, da gab es halt diesen Krieg, der den Tod und das Leid auf Distanz hält, weil die meisten Zuschauer waren nicht im Krieg. Scrubs war die erste Show, die das wirklich reingezogen hat in die Mitte der Serie. Tod und Leid alltäglich und auch die Banalität von Tod und Krankenhausalltag. Es gibt teilweise Minuten, also 5 Minuten in Scrubs, wo 6 Leute sterben. Und trotzdem, also.
Und nicht comedy-mäßig, sondern wirklich.
Es ist wahnsinnig, wie gut diese Balance gehalten wird. Es ist immer traurig und das Leid wird ernst genommen. Trotzdem ist es immer ganz klar eine Comedy, die witzig sein will. Die aber auch keine Angst hat, kurz mal eine Minute Traurigkeit auszuhalten und wirklich da tief reinzugehen.
So, das war das eine.
Und das habe ich damals schon erkannt. Was ich jetzt erkannt habe, was ich damals nicht gesehen habe, das zentrale Thema ist Männlichkeit. Und das war mir damals nicht bewusst. So, tatsächlich es gibt starke Frauenfiguren, aber tatsächlich die Figuren, die quasi am meisten dieses Thema tragen, sind natürlich alle Männer. Die Hauptfigur eigentlich ist JD.
Das ist dieser Anfängerarzt mit seinem Kollegen.
Ja, genau, der junge Anfängerarzt, sein bester Freund Turk. Und JD eigentlich klassisch mit zu wenig Idee von zu Hause groß geworden, was Männlichkeit bedeutet. Abwesende Vaterfigur, kommt da jetzt rein, ist für diesen Job quasi im Krankenhaus als Arzt eigentlich zu weich, nach klassischer Lesarzt, so nach klassischem archaischem Bild. Entspricht er nicht diesem Männerideal, was es damals ist. Hat dann auch noch so Daddy-Issues am Start mit seinem Chefarzt, seinem Ausbilder, Dr. Cox.
Zu dem er so aufschaut, aber auch ausschaut, irgendwie also geärgert wird.
Genau. Was er sich eigentlich ersehnt, ist eine Freundschaft zu dem, dass er akzeptiert wird als Mann, als Freund von Dr. Cox. Gleichzeitig ist JD immer im Reinen mit sich selbst. Dr. Cox ist halt sehr hart, auch zu sich selbst, das merkt man später. Also eigentlich entspricht diesem klassischen, toxischen Männlichkeitsideal. Und JD ist aber trotzdem rein mit sich. Er möchte mit Dr. Cox befreundet sein, weiß aber so, dass er nicht so sein will und auch nicht so sein kann.
Okay, das heißt, diese Männerverbindung, Männerbeziehung, das wäre auch immer so eine Art Bromance zwischen den beiden Hauptdarstellern. Und ich erinnere mich, dass ich das immer als, auch wenn JD, der Hauptdarsteller, diese Weichheit hatte, habe ich es trotzdem immer als sehr männlichen Humor wahrgenommen damals. Wie würdest du heute darauf schauen? Ist die Serie da deswegen auch gut gealtert, weil es diese Konzepte, die du damals gar nicht begriffen hast, aber jetzt sehen kannst, schon quasi vorweggenommen hat?
Ja, interessanterweise, das ist gleich eine gute Brücke zu der neuen Staffel, weil ich finde sogar, dass die Serie so gut gealtert ist, einmal weil die Menschheit damals keine Sprache dafür hatte, was da passiert. So Sachen wie toxische Männlichkeit, Loneliness Epidemic. In der neuen Staffel spielt es auf einmal eine Rolle.
Und wird benannt,
und in der alten nicht. Und die alte ist eigentlich, da werden so verschiedene Männerbilder durchexistiert in den einzelnen Figuren. Und es ist sehr undidaktisch, weil die einfach nebeneinander gestellt werden. Und in den Geschichten merkt man relativ klar, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, und es wird so sehr elegant einem untergeschoben. Und das sind einfach gute Geschichten. In der neuen Staffel wird es auf einmal, also die Figuren sind natürlich älter geworden.
Ja, genau. Wo schließt jetzt die neue Staffel überhaupt an?
Es ist tatsächlich einfach so, also wie es im echten Leben passieren wird. Es sind 15, 20 Jahre rum und die Figuren stolpern durch Zufall wieder genau dahin, wo sie aufgehört haben.
Dieselben Leute, selbes Krankenhaus.
Sind natürlich älter geworden, reifer geworden, deswegen haben sich auch die Jobs verschoben und deswegen sind die Rollen so ein bisschen umgekehrt. Also jetzt JD ist natürlich jetzt nicht mehr der Lehrlingsarzt, der Arzt in Ausbildung, sondern jetzt ist er der Lehrmeister und er hat jetzt die neuen jungen Ärzte, die Gen Z-Ärzte. Die anderen, Carla und Turk und Elliot, seine besten Freunde aus der Ausbildung, sind alle im Krankenhaus geblieben, er ist zwischendurch mal weggegangen, kommt jetzt zurück. Und eigentlich ist es eine ganz organische Weitererzählung von der Geschichte damals.
Aber würdest du sagen, ergibt so Sinn, die Charaktere sind glaubhaft entwickelt, du als Fan und Autor vielleicht, hast du dich gefreut eigentlich über die neue Staffel?
Es gibt total Sinn, also da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust, weil man steigt da ein und man freut sich so, dass es denen allen gut geht, dass die wieder da sind, dass man denen weiter zuschauen kann. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das war eine Serie, die damals seiner Zeit voraus war und ich habe das Gefühl, jetzt hat die Zeit aufgeholt und diese Serie ist in sich nicht schlechter geworden, aber weil sich die Zeit verändert hat, hat das nicht mehr diesen durchschlagenden Moment oder dieses Innovative, was ihr damals einfach inne lag.
Ja, wir müssen vielleicht mal kurz aufdröseln, was eigentlich so innovativ an Scrubs damals in den Nullerjahren war. Also ich erinnere mich, dass sie zum Beispiel keinen Laugh-Track, also keine Lacher hatten eingespielten wie andere Sitcoms. Solche Sachen. Oder dass sie immer diese Elemente hatten, dass sie in die Gedankenwelt der Hauptdarsteller gingen und das dann auch angespielt haben. Also das waren schon so Innovationen, oder?
Der Laugh-Track, das wird aus Deutschland immer so ein bisschen anders wahrgenommen als in den USA selber, weil tatsächlich in den USA ist so, wenn man jemanden lachen hört, dann sind da Leute im Publikum. Dann gibt es also ein Studio-Publikum, so
das
bei Seinfeld oder so.
Wird.
Das wird tatsächlich wie im Theater vor 100, 200 Leuten aufgenommen. Tatsächlich war das aber, also insgesamt in der Comedy eine Bewegung, so Ende der Nullerjahre, tatsächlich Comedy mehr zu produzieren wie ein Film und zu sagen, also wir gehen komplett ins Studio, da sitzen keine Leute, sondern wir nehmen das Filmische auf und haben dadurch auch die Chance, müssen eine Szene nicht in einem durchspielen, sondern wir können das aufteilen. Wir können halt die Kamera erst in die eine Richtung schießen lassen, nehmen da alles aus, suchen uns im Schnitt den besten Take aus, dann bauen wir alles um, machen es andersrum. Und das war tatsächlich eine Innovation, nicht nur von Scrubs, aber von mehreren anderen Serien dieser Zeit.
Okay.
Ja. Das andere Innovative, also mehrfach, also was ich gerade schon gesagt habe, Männlichkeit, das war damals die erste Serie, die das so zentral erzählt hat. Erste Serie, die sich so sehr an Tod und Leid rangetraut hat. Aber auch diese Tagträume, die du erwähnt hast, also das als Stilmittel, dass man, also klassisch so JD guckt in die Luft, stellt sich irgendwas vor und dann springt man ganz woanders hin und merkt einfach kurz, was in seinem Kopf passiert und hat dadurch die Chance, die Handlung in jeder Zeit zu öffnen, ganz woanders hinzugehen, kurz witzig zu sein und wieder zurückzukommen.
Also dieses Kopfkino entstehen lassen auf der Leinwand. Was mir im Nachhinein schauen aufgefallen ist, widersprich mir da gerne, aber mir ist aufgefallen, dass die Gagdichte sehr niedrig ist bei Scrubs. im Vergleich zu anderen Sitcoms, die du gerade schon erwähnt hast, wie Seinfeld oder auch Friends oder Brooklyn Nine-Nine. Ich will jetzt nicht mit zu vielen Namen rumwerfen, ja, aber ich fand, dass das doch, vielleicht liegt es an dem Dramedy-Moment daran, mhm, dass sie auch diese Tiefe zulassen. Ja.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein entscheidender Faktor, ne? Weil das natürlich, du hast eine begrenzte Zeit und alles, was man zusätzlich macht, muss man irgendwo wegnehmen, ne? Und immer, wenn man emotional sein will, wenn man auch mal will, dass Leute kurz innehalten, nachdenken, weinen und eben nicht lachen, geht natürlich von einem Witz ab, den man in dem Moment nicht machen kann. Und tatsächlich ist auch ein Effekt, dadurch ins Studio zu gehen, dass man, oder beziehungsweise ohne Publikum zu filmen. Wenn man vor Publikum aufzeichnet, hat man natürlich den Zwang, so man kriegt immer, es wird immer mitgezählt, wie oft lachen die Leute gerade. Und irgendjemand wird sofort nervös, wenn irgendjemand nicht lacht. Das ist natürlich, sobald man ohne Publikum aufzeichnet, hat man den Luxus, dass man darauf keine Rücksicht nehmen muss.
Also wirkt vielleicht ein bisschen weniger die Gagdichte dann, oder?
Ja, also ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das würde ich unterstreichen, weil allein der Faktor, dass man quasi Traurigkeit und Emotionalität mehr Raum gibt bei Scrubs, was auch bei MASH der Fall war, also diese Koreakriegsserie, die auch ein Vorbild war, sorgt dafür, dass man weniger Platz hat für Witze.
Und sag mir nochmal als Comedy-Autor, also dieses Krankenhaus-Setting, warum ist das so geeignet auch für Comedy?
Das ist interessant, wenn man so klassische Sitcoms anschaut, so Friends oder Seinfeld, die haben oft so einen privaten Ort und einen öffentlichen Ort. Und selbst die privaten.
Ein Café, eine Wohnung.
Genau, Café, eine WG. Und selbst der private Ort ist meistens so gewählt, deswegen ist WG so toll, weil man organisch quasi Leute auftauchen lassen kann. Und es kann, organisch können sich Leute begegnen. Man muss nicht groß erzählen, warum sitzt er jetzt da, warum kommt sie jetzt rein. Krankenhaus ist so toll, weil das wirklich ein Sammelpunkt war für alles. Da kann ein Milliardär reinkommen, da kann jemand Armes reinkommen, da kann jeder reinkommen. Und man kann aus allen Himmelsrichtungen erzählen. Und dadurch, dass man auch noch das Personal hat, man hat den Chefarzt, man hat die neuen Ärzte, man hat den Hausmeister. Das heißt, man kann quasi auch soziokulturell in jede Richtung erzählen, ohne dass man es groß erklären muss, wo kommen die Leute jetzt her. Die sind einfach da, weil im Krankenhaus hat jeder einen Grund, da zu sein.
Ja, man muss es nicht erklären, genau, ja. Es kann jeder reinkommen. Also abschließend würdest du sagen, Scrubs, die neue Staffel nach 16 Jahren, vielleicht auch für Nicht-Fans interessant zu schauen oder eher was für Fans oder für Comedy-Autoren?
Ich glaube, da kann man auch als Nicht-Fan, kann man sich da jetzt geschmeidig reinbewegen. Ich glaube aber, wenn man tatsächlich das noch nie geschaut hat, dann macht es total Sinn, bei den alten Folgen anzufangen, weil ich glaube, die im Schnitt einfach eine Spur eleganter sind. Weil das muss man ja auch dazu sagen, der Fakt, dass es diese Serie jetzt gibt, ist auch einfach ein Zeichen der großen Krise, die diese Branche gerade durchmacht. Also nicht nur finanziell, sondern dadurch auch inhaltlich, weil alle gerade so händeringend auf der Suche sind nach Stoffen, die schon eine Aufmerksamkeit mit sich bringen und keiner sich mehr traut, irgendwas zu erzählen, was vielleicht nicht klappt.
Und die Serie kennen viele, die Hauptdarsteller, von deren Charisma ja auch die Serie lebt, kennen viele. Also die neue Staffel von Scrubs kommt heute raus, 16 Jahre nach der letzten Staffel. Nicht im Fernsehen diesmal, sondern zu streamen bei Disney+. Und zwar ab heute und vorab hat Comedy-Autor Stefan Stuckmann sie schon angeschaut. Vielen Dank, dass du hier live im Kompressor warst, Stefan. Danke.
Sehr gerne, danke.
Haben Sie auch immer mal wieder so einen Moment, in dem Sie denken, ich glaube, ich bin im falschen Film? Die Realität ist ja oft absurder als das, was sich Drehbuchautorinnen ausdenken können. Und genau an dieser Stelle setzt eine neue Serie an. Jury Duty Company Retreat, so der Originaltitel aus den USA. Es geht um einen Firmenausflug, der dokumentarisch begleitet wird. Aber es gibt einen riesigen Kunstgriff. Alle Menschen in dieser Firma werden von Schauspielern gespielt. Nur einer nicht. Der neue Mitarbeiter ist wirklich ein neuer Mitarbeiter und der muss mit auf den Firmenausflug. Das ist schon die zweite Staffel. In der ersten Staffel war die Kulisse ein Gerichtsprozess. Jetzt also die Fortsetzung Jury Duty Company Retreat. Unser Serienkritiker Daniel Eschkötter hat es schon gesehen. Eine Reality-Show mit versteckten Kameras, bei der aber alle bis auf einen SchauspielerInnen sind. 8 Folgen, das klingt absurd und ambitioniert. Wie müssen wir uns das vorstellen? So, wie funktioniert das?
Ja, also fangen wir mal beim Anfang an. Also erstmal wurde für beide Staffeln von Jury Duty unter Vorwand jemand gecastet. Also beide Male auch wohl jeweils ein Mann, der sich nicht besonders für Serien und Filme interessieren durfte, weil er danach dann ja umgeben war von zwar ziemlich unbekannten, aber trotzdem erfahrenen SchauspielerInnen. Also bei 1, 2 kannte ich die aus anderen Projekten. Und jetzt in der zweiten Auflage, beim Company Retreat, wird dann jemand von der Zeitarbeitsfirma gesucht, der ein mittelständisches Hot Sauce Unternehmen, also eine Firma, die scharfe Soßen macht, die soll er unterstützen bei der nächsten Firmenklausurtagung. Also wirklich nur für kurze Zeit. Und soll sich dabei aber auch filmen lassen für die Dokumentation über die Firma.
Okay, also er denkt, er ist neuer Mitarbeiter und nicht Schauspieler.
Und gleichzeitig ist er aber auch eine Figur sozusagen in einer Dokumentation oder jemand, der interviewt wird einfach. Und das unterzeichnet er auch am Anfang und deshalb stimmt er sozusagen auch der Verwendung seines Bildes zu. Na, und diesem einzigen Nicht-Eingeweihten und Nicht-Schauspieler, also diesem gecasteten Aushilfsassistenten, der heißt Anthony Norman, dem werden dann immer mehr Aufgaben gegeben und er wird immer mehr geskripteten Charmesituationen ausgesetzt. In denen muss er dann halt die Fassung bewahren oder bewahrt dann auch die Fassung kann sich auch irgendwie beweisen. Also der wird dann zum Beispiel ziemlich schnell, weil sein Vorgesetzter nach einem gescheiterten Heiratsantrag abhaut, wird er zum Captain Fun der ganzen Sache ernannt und muss alle Aktivitäten koordinieren, also irgendwelche absurden Wettstreitigkeiten und der ist dann auch immer total engagiert dabei. Naja, und um diese ganzen inszenierten Situationen und diesen Dreh überhaupt handhaben zu können, hat dann die Serie eben so eine Art Truman Show aufgebaut, also mit lauter versteckten Kameras und mit einer versteckten Regiezentrale, die alles koordiniert. Also das ist so ein bisschen Sozialexperiment-Fernsehen trifft Comedy, würde ich sagen.
Es klingt irgendwie wie der längste Streich, der längste Prank der Serienwelt. Es klingt auch lustig, aber hat dir dieser einzige Nicht-Schauspieler auch leid getan?
Naja, also vielleicht erstmal nochmal so zum gesamten Setting. Das Ganze, die ganze Stimmung, alles, wenn man das jetzt schaut, fühlt sich schon an wie so eine fiktionale Mockumentary-Sitcom. Also wie The Office wäre so ein Beispiel. Also eine Comedy-Serie, in der vorgeblich ein Kamerateam Büroalltag dokumentiert. Und mit dem amerikanischen The Office, da kommen die Macher auch übrigens her, da teilt das eben nicht nur die Bauweise, sondern vor allem auch so eine Wohlfühlgrundhaltung.
Also bei uns so Stromberg gewesen.
Genau, ungefähr. Aber Stromberg ist dann vielleicht so ein bisschen ätzender. Und bei The Office geht es schon mehr um eine Gruppe, die sehr divers ist und wo zwar alle ständig Grenzen überschreiten und sich und andere blamieren, dies meint es aber eigentlich gut miteinander und mit der Welt und verdienen auch unsere Empathie und Sympathie. Und ja, und Jury Duty teilt halt diesen Ansatz und teilt auch den Ansatz, dass es dabei Arbeitsweltgeschichten doch nicht nur um Langeweile, um Ausbeutung oder Konflikte gehen muss, sondern eben um Gemeinschaft und eine Grundanständigkeit und Grundsolidarität. Die ist natürlich fingiert, klar, aber das ist das Entscheidende am Konzept. Bei der einen Person, dem einen Protagonisten Anthony, soll die dann doch eben echt sein. Und der ist halt nachsichtig, hält viel aus und setzt sich dann auch schnell für die ganzen Fake-Kolleginnen und die Fake-Firma ein, obwohl er ja gerade erst dazugekommen ist. Also kurz, der soll nicht vorgeführt werden als Depp, sondern eher als Held am Ende dastehen.
Ja, also so eine Wohlfühl-Comedy, alle Szenen, genau. Alle Charaktere werden so gebaut, dass er der einzige Nicht-Schauspieler wirklich auch der Held sein kann. Das ist eine lustige Idee, aber wenn ich denke, die Arbeitswelt auch in den USA, das ist ja nicht nur Comedy, wie es zum Beispiel in The Office gezeigt wird, sondern die Realität ist ja viel härter und der neue Mitarbeiter sagt, ja, ich lasse mich hier auch für diese Doku filmen, sagt dem allen zu. Ist das irgendwie nicht auch politisch dann?
Ja, absolut. Und erstmal würde ich schon auch sagen, das ist ein wirklich total anachronistisches Konzept, wie das so die Arbeitsplatz-Sitcom ja vielleicht auch ist. Ne? Und man kann das schon auch als ein politisches Verharmlosungsprogramm lesen. Also auf der einen Seite wird hier mal wieder so das bodenständige, mittelständische Amerika mit seiner Unternehmenskultur gegen die Großkonzerne beschworen und der ist ja irgendwie auch ein bisschen absurd, ne, bei einer Fake-Reality-Serie, die von Amazon produziert ist. Und dann wird auch nochmal comedy-mäßig durchdekliniert, was bei Firmenkultur alles auch problematisch sein kann. Also es geht um sexuelle Belästigung, um unangemessenes Verhalten, Shaming, kulturelle Appropriation, Kompetenzkonflikte und so weiter. Aber es wird sich dann immer so ein bisschen auch klischiert über Sachen lustig gemacht, wie Sensibilisierungscoachings, die dann komplett aus dem Ruder laufen. Und wir sehen dann Anthony, wie er irgendwie immer das Lachen unterdrücken muss. Und bei all dem scheint die Serie eigentlich zu sagen, ja, das ist doch alles gar nicht so dramatisch. Alle müssen nur mal das Beste in den anderen sehen und dann bräuchte auch niemand solche Coaches und Seminare und Sprachregeln und so weiter.
Also alles wird auf das Individuum ein bisschen abgestreift und dieser eine Held, der Nicht-Schauspieler, kommt ja auch am Ende sehr gut weg. Also ein ziemlich guter Typ und es sind ja auch seine wahren, authentischen vielleicht Reaktionen auf diese Fake-Welt, die ihn da als echt guten Menschen darstellen lässt.
Ja, genau. Also man muss auch sagen, man erfährt sonst eigentlich gar nicht viel über ihn. Also er bleibt auch so ein bisschen Projektionsfläche. Aber wenn man das als Reality-Show sehen würde, dann könnte man die Serie eigentlich auch heißen, Amerika sucht so den Super-Jedermann. Ne? Also der soll eben untoxisch sein und gut und nett und kooperativ. Ja, auch begeisterungsfähig und solidarisch, aber bloß nicht zu politisch.
Der perfekte Arbeiter irgendwie.
Genau,
oder?
Und auch gerne ein bisschen naiv und sofort voll bei der Sache. Und ja, am Ende steht so als unter dem Strich so, es gibt sie noch, die guten Männer. Ne? Also ob man das jetzt gerade für den Satz der Stunde hält, das können dann ja alle selbst entscheiden. Also ist natürlich schon ein bisschen Ironie, dass die Serie am Freitag rausgekommen ist, wo dann die Spiegel-Recherche über Colin Fernandes und Ulmen dann so richtig zirkulierte. Und naja, also hier kann man vielleicht sagen, Jury Duty Retreat, Comedy Retreat ist da in vielerlei Hinsicht schon ein durch und durch realitätsfernes Projekt.
Also, wer sich selber ein Bild machen möchte, Jury Duty Company Retreat über eine fiktive Hot Sauce Firma, aber mit einem einzigen realen Mitarbeiter, können Sie sich anschauen bei Amazon. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Serienkritiker Daniel Eschkötter.
Ja, danke auch.
Das Lesen der anderen.
In unserer Rubrik Das Lesen der anderen schauen wir in druckfrische Magazine, wie sie gestaltet sind, was sie erzählen. Und jetzt geht es um nichts anderes als die Apokalypse. Das Comic-Magazin Strapazin hat die Apokalypse als Thema gewählt. Das Magazin gibt es über 40 Jahre, erscheint viermal im Jahr, immer voll mit avantgardistischen Comics und jetzt voller Weltuntergang. Wie das aussieht, bespreche ich mit Mitherausgeber Claudio Barandun. Hallo.
Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, Apokalypse heißt ja gar nicht Weltuntergang, sondern wie man oft denkt, sondern eigentlich Offenbarung. Wie kam es denn zu dem Thema?
Also ich meine, zu dem Thema kam es schon auch im Zusammenhang mit Weltuntergang. Da braucht es nicht so viel Fantasie auch dazu momentan. Und aber auch im Zusammenhang mit der Situation, der momentanen Situation des Strapazins, das tatsächlich auch so, es stand nicht, war nicht klar, ob es noch weiter existieren kann. Allerdings ist es jetzt auch tatsächlich nicht bei uns der Weltuntergang geworden, sondern vielleicht auch eine Offenbarung.
Ja, schön. Ja, Ihrem Magazin ging es nicht gut, aber Sie haben ja eine Crowdfunding-Kampagne gerade, wenn ich das richtig sehe.
Genau, ja. Und es läuft gut. Also insofern, okay. Das ist quasi, noch nicht ganz, aber quasi in trockenen Tüchern.
Also,
aber so.
Da noch kein Weltuntergang. Wir können ja mal ins Magazin reinschauen, wie die Künstler und Künstlerinnen damit umgehen. Weil Apokalypse, viele kennen vielleicht noch so diese Bilder von Hieronymus Bosch von vor 500 Jahren. Künstler haben sich immer wieder von der Offenbarung, von der Apokalypse aus der Bibel inspirieren lassen, die ja totale Bildsprache hat. Und in ihrem Magazin treffe ich da auf den ersten Seiten auf einen neuen Hieronymus Bosch.
Ah, das, Sie meinen den Beitrag von MS Bastian und Isabel L., nehme ich
ja,
an.
Ja, das sind so.
Da über diese 10 Seiten, diese Wimmelbilder, ja, die auch natürlich, die sind tatsächlich ja auch inspiriert von Hieronymus Bosch. Die beziehen sich eigentlich in ihrer Arbeit immer auch auf Klassiker aus der Kunstgeschichte. Sie haben zum Beispiel auch mal eine Guernica gemacht, also inspiriert von diesem Gemälde von Picasso. Und ja, da ist einfach quasi in diesen Tafeln Wimmelbilder der Apokalypsen zu verschiedenen saisonalen, zu verschiedenen Saisons, wenn man so will. So kommt es mir ein bisschen vor.
Ja, die
sehr
Hölle,
lustvoll, trotz der Untergangsstimmung.
Ja, die Hölle so ins 21. Jahrhundert befördert mit vielen bekannten Protagonisten aus der Politik, aber auch viel so Techno-Apokalypse, also durch moderne Technik.
Ja, ja. Das ist sowieso, finde ich, interessant, dass ich das eigentlich in allen oder in vielen Beiträgen quasi sehr viel mehr die Apokalypse eine soziale, oder so lese ich es zum Beispiel, aber das ist eher etwas, das quasi ein sozialer Untergang, zum Beispiel die ökologische Apokalypse wird wenig thematisiert oder eher am Rande. Also es ist eigentlich eben eher unsere, keine Ahnung, das zivilisatorische Ende im Überborden von, ja, auch der Technik oder so. Das kommt auf jeden Fall sehr stark vor in diesem Beitrag.
Haben Sie noch eine Lieblingsposition aus dem Magazin?
Es ist immer schwierig zu sagen, aber ja, ich finde den Beitrag von Dina Wernli gefällt mir sehr gut. Sie hat eigentlich verschiedene Protagonistinnen, die irgendwann mal das Ende der Welt vorhergesagt haben. Also von Hildegard von Bingen über Albrecht Dürer zu Alois Illmayer, Martin Luther, die haben ja alle so quasi ein Datum. Johanna Sautgott und Baba Vanga, die haben alle mal das Ende der Welt vorhergesagt auf ein bestimmtes Datum. Sie porträtiert diese Personen. Das finde ich, dieser Beitrag, der gefällt mir sehr gut, den bin ich irgendwie, der berührt mich.
Ja.
Und von Kriegel Fahrner, der dieser sehr, sehr weirde, psychedelische Weltuntergangstrip, den finde ich auch wahnsinnig toll.
Was mir aufgefallen ist, ich habe ihr Magazin in der Bahn gelesen, in der vollen S-Bahn, und ich habe wirklich die Blicke auf mich gezogen. Also viele haben rübergeschaut, was liest die dort? Und ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, ob diese, selbst wenn man nicht Kunsthistorikerin ist, dass man diese Bildsprache der Apokalypse, die vier apokalyptischen Reiter, die Totenköpfe, dass das so in unserer Gesellschaft eigentlich auch verankert ist und einfach auch schnell wiedererkannt werden kann.
Kann gut sein, ja. Ich denke, es ist wahrscheinlich schon etwas, das vielleicht nicht so offensichtlich oder lautstark, oder dass wir jetzt quasi dieses Wort Apokalypse die ganze Zeit im kunstgeschichtlichen Kontext benutzen, aber dass es eigentlich schon sehr viel in die Popkultur wahrscheinlich Eingang gefunden hat. Auch eben vielleicht auch über eben mit den Totenköpfen im Zusammenhang mit Metal-Szene. Also halt die Emblematik oder im Zusammenhang mit Piraten oder auch vielleicht das Tröstliche, was Totentanz seit dem Mittelalter, also quasi im Tod sind wir dann alle gleich. Also diese das jüngste Gericht ist ja quasi dann der Endpunkt von diesen die Kasten, die da auf nicht mehr, das ist dann eingeebnet, vielleicht, dass es so, ja, sich schon und in ein unterbewusstes kollektives Gedächtnis eingebrannt hat.
Ja. Ja, und was wir jetzt im grafischen Erzählen in Ihrem Magazin lesen, ich habe Sie ja vorhin als Mitherausgeber angekündigt und vielleicht stellt man sich dann 2, 3 HerausgeberInnen vor, aber es sind bei Ihnen beim Strapazin-Magazin ja wirklich sehr viele. Wie arbeiten Sie, dass so ein Magazin am Ende in den Druck kommen kann?
Also es ist ein Team von über 20 Personen, die MitherausgeberInnen sind, und wir haben einmal im Jahr definieren wir die Themen der 4 Nummern. Das heißt, quasi alle, die mitmachen können, selber sagen, ich würde gerne ein Heft machen, jetzt eben zum Beispiel über die Apokalypse. Und dann, wir haben 1984 gegründet und seit da basisdemokratisch organisiert. Das zieht dann lange Diskussionen nach sich, und wenn das aber dann wenn diese 4 Hefte, eigentlich wenn die 4 Themen bestimmt sind und auch die Redaktion, also die Person, die das eingibt, oder das Team, das ein Heftthema vorschlägt, wenn das dann quasi, wenn das Gremium oder wenn das Kollektiv sagt, ja, okay, das sind die 4 Themen, das ist eines der 4 Jahresthemen, die wir machen, dann hat man völlige Autonomie. Dann kann man einladen, wen man möchte, also beziehungsweise man sagt natürlich schon im Vorfeld, welche AutorInnen, dass man sich gerne im Heft wünscht und so. Aber dann macht man quasi dann wird das Team sehr, sehr klein. Und dann nachher, wenn das Heft da ist, dann ist wieder ein Kollektiv, wird dann quasi das nachbesprochen, was einem gefallen hat, was einem weniger gefallen hat. Und dann geht es zum nächsten Heft. Also so funktioniert das auch in diesem Großen und dann wieder Kleinen.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns hier Einblicke gewähren. Also das neue Strapazin-Magazin über die Apokalypse gibt es für 13 Euro. Und so viel kann ich verraten, wirklich jede Seite ist ein eigenes Kunstwerk. Man müsste eigentlich 2 Magazine kaufen, damit man Vorder- und Rückseite sich am besten an die Wand heftet. Vielen Dank an Mitherausgeber Claudio Barandun. Vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich auch für das schöne Lob. Danke.
Tschüss.
Ciao.